Was wir heute halt erreichen wollen mit dieser Podcast-Episode, was wir erreichen wollen ist, was für Maßnahmen, gerade wenn ich es priorisiere, lohnen sich denn am meisten, wenn ich keinen Zugang habe zu einer individuellen Diagnostik? Also im Sinne von, ich nehme mir einen Personal Coach, ich nehme mir oder ich setze mich ganz bewusst mit diesem Gesundheitsthema auseinander. Und B, ich möchte was an meinem Lifestyle ändern, habe aber keine Ahnung, mich durch dieses Dickicht irgendwie durchzuschlagen, weil es gibt ja tausende Möglichkeiten mittlerweile, die ich machen könnte, sowohl was Bewegung betrifft, als auch was die Ernährung betrifft. Und jeder sagt mir, das ist die Wahrheit. Und heute das Ziel mit dieser Podcast-Episode ist für mich, ein kleines bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, wenn ich was umstellen möchte. Was sind denn meine sogenannten Big Rocks? Also was ist die Priorisierung, wenn es mir darum geht, ich möchte möglichst lange gesund bleiben? Herzlich willkommen zum Athlet des Lebens Podcast, dein Podcast rund um die Themen funktionelle gesunde Bewegung, wirklich artgerechte und umsetzbare Ernährung, funktionierende Regenerationsstrategien sowie Stressmanagement sowie das große Thema der eigenen Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung. Ich bin der Thomas und an meiner Seite heute und für alle Zeiten
der Corby. Hi Thomas.
Hi Corby.
Ja, Thomas, bisschen her, dass wir was Neues aufgenommen haben. Wir sind zurück aus der Sommer-Winter-Frühlingspause. Und was haben wir uns denn heute mitgebracht?
Ja, also erstmal, es ist wirklich lang her, Corby. Ich glaube, unser letzter Podcast war Anfang diesen Jahres, Anfang 23. Jetzt ist Mitte diesen Jahres. Das heißt, wir hatten fast ein halbes Jahr Pause. Ich habe es sehr vermisst, muss ich sagen. Und es war aber, gab gute Gründe. Es gab, war einfach wahnsinnig viel los. Und ja, jetzt der Restart geht wieder weiter und vielleicht auch da für die Zuhörer, ab jetzt wieder alle 14 Tage eine neue Episode rund eben um die genannten Themen. Heute wollen wir mal wieder so einen Rundumschlag machen und über dieses ganzheitliche Gesundheitsthema reden. Ich finde, wir können da nicht genug darüber reden. Das ist auch was, das liegt mir einfach unglaublich am Herzen. Es ist mir was unfassbar Wichtiges und ich brenne dafür. Was hat's mit dieser holistischen Gesundheit, die wir da immer propagieren in unserer Athlet des Lebens Philosophie, was hat's damit auf sich und was ist es denn überhaupt? Und da wollen wir heute wirklich nochmal das große Fass aufmachen. Ich finde, das passt auch gut, gerade zu diesem Wiederbeginn unseres Podcasts, einfach nochmal richtig schön groß und global anzufangen und dann vielleicht in den folgenden Episoden dann thematisch wieder ein bisschen granularer, ein bisschen tiefer eben zu werden. Nochmal Corby, wir haben mit Sicherheit in der einen oder anderen Episode schon häufiger drüber gesprochen, was ist holistische Gesundheit, was ist es nicht? Da hat ja jeder auch so ein bisschen so seine eigene Philosophie und so seine eigene Idee. Was ist es bei dir? Was ist für dich, jetzt wenn du ganz persönlich bist in deinem Leben, was ist für dich holistische Gesundheit? Was bedeutet es für dich?
Was bedeutet das für mich? Das sind schon so die verschiedenen Bereiche. Also wenn ich dann an ich denke dann eher einen Ticken medizinisch, also wo ich sage, das internistische, also Herz-Kreislauf-System, dass ich da gesund bin. Also sprich, da geht es um meine Ruheherzfrequenz, da geht es um meinen Blutdruck, da geht es um mein Herzminutenvolumen, maximale Herzfrequenz, dass das eben altersgerecht oder lieber auch etwas jünger sein darf. Dann das ganze orthopädische Thema für mich, also sprich, dass ich von den Gelenken her, von der Muskulatur möglichst keine Einschränkungen habe. Ich muss da ein bisschen schmunzeln, weil das klingt mir meistens nicht so, dass ich gar nichts hab. Jetzt, momentan zwickt's eher so ein bisschen linke Hüfte Richtung Rücken wieder, bin ich dran, also arbeite ich wieder mit meinen individuell korrigierenden Maßnahmen, also Rollendehnen, mit der Pistole, also das sind so, das gehört für mich dazu. Dann zur Internistik würde ich noch die Ernährung mit dazu packen, also sprich, was Entzündungen angeht, was Visceralfett angeht, was mein Stoffwechsel angeht. Das gehört für mich noch eben zu einem gesunden Lebensstil dann dazu. Und dann packen wir noch die psychische Gesundheit dazu, dass ich schaue, dass ich mein Stresslevel, mein psychisches Stresslevel in der Norm halte, ist das eine, aber dass ich eben nicht einfach blind durch die Welt laufe, sondern irgendwo auch zielgerichtet agiere, was mich selbst angeht und wo ich hin möchte. Genau.
Cool. Ich möchte vielleicht sogar noch eine Erweiterung einfügen. Und hast du einen wahnsinnig großen Überblick gegeben, auch was es für dich persönlich eben betrifft. In vielen Diskussionen gibt es sogar darüber hinaus ja noch die Themen der sozioökonomischen Gesundheit. Ne? Also im Sinne von, wie sind die sozialen Kontakte ausgeprägt, wie gesund ist das? Und eben natürlich auch das Thema materielle Absicherung, finanzielle Freiheit und so weiter, haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Das alles kann tatsächlich satellitenmäßig auch in diesen Gesundheitsbegriff mit reinfallen. Ich glaube, worüber wir uns total einig sind, ist, dass Gesundheit einfach mehr ist als die Abwesenheit von Krankheit.
Sehr, sehr schön gesagt, Herr Antonowski.
Genau, Antonowski, für was hat er gemacht? Er hat das damals schon einige Jahre alt, das sogenannte Salutogenese-Modell kreiert oder publik gemacht. Und Salutogenese-Modell bedeutet eben nicht, es ist nicht binär, ne? Gesundheit ist nicht binär, also entweder bin ich krank oder ich bin gesund. Spannenderweise denken aber viele Leute irgendwie so, solange mir nichts fehlt, ist wie so eine tickende Zeitbombe, ne? Es ist wie so ein kleines Kind, wenn ich die Hand vor Augen halte, dann bin ich unsichtbar, und genau so gehen viele mit so schleichender Degeneration um.
Ja, ich gehe gesund zum Arzt und komm krank wieder raus.
ja, manchmal scheint es bei vielen dann das böse Erwachen schon so zu sein, so aus heiterem Himmel, obwohl sich natürlich diese degenerativen Erkrankungen ja von langer Hand ankündigen, auch wenn sie still sind. Der Körper ja Wunderwerk der Kompensation. Auch wenn sie still sind, ist dann das böse Erwachen manchmal dann da. Aber Fakt ist, also viele gehen, ich glaube, auch in meinem privaten sowie auch in meinem beruflichen Leben, Biografie, habe ich das schon echt häufig. Also ich würde fast sagen, weiß jetzt nicht, ob es Hälfte Hälfte ist, aber ich würde schon sagen, echt in großer Zahl Menschen getroffen, die Gesundheit eben nicht als Kontinuum sehen, sondern die eben genau diesen Ansatz verfolgen. Also solange mir nichts fehlt, habe ich ja nichts. Also entweder bin ich krank oder ich bin gesund, ne? Null oder eins. Und das ist es halt nicht. Also das ist nicht mein Bild von Gesundheit, ehrlich gesagt. Für mich ist Gesundheit alles andere als binär. Klar, wenn es dann mal richtig pathologisch und akut vor allem wird, dann merkst du das und dann passiert auch was. Und aber da vielleicht auch gleich mal was Spannendes reingeworfen. Um 1900 rum war die Lebensspanne war ungefähr so 50. Ja, also wir sind um 19, ist auch echt krass, finde ich, wenn man daran zurückdenkt. Ich meine, es ist ja geschichtlich ist das nicht lange her, ne? 1900, also 120, 125, 123 Jahre her. Und da sind die Menschen 50 Jahre alt geworden. Ne? Und jetzt ist die Lebenserwartung so, dass sogar auch wir Männer so den Hopser über die 80 langsam drüber machen. Mhm. Das ist schon gewaltig, dieser Sprung, den wir da gemacht haben. Jedenfalls sind wir damals um 1900 ungefähr 50 Jahre alt geworden und sind damals an sehr schnell herbeiführenden Toden gestorben. Also im Sinne von, wir sind halt so bis an die 50 alt geworden und dann hat uns irgendeine fiese Infektionskrankheit dahingerafft oder
Tripper.
Was auch immer. Also auf alle Fälle ging es dann relativ schnell bergab und es war zu Ende. Und wir haben eben sehr, sehr viel das Thema Infektionserkrankungen damals noch gehabt. Das ist ja dann im Zuge eben des Fortschreitens der Medizin ist das einfach dann deutlich weniger geworden. Also diese ganzen Infektionskrankheiten. Genau,
und Hygiene natürlich auch.
Hygiene, Erfindung des Antibiotikums und so weiter. War natürlich riesengroß, ne? Also da Schulmedizin riesen Beitrag geleistet. Dazu noch natürlich, wir haben andere Arbeitsbedingungen wie damals. Ne? Es war ja damals, war ja noch so mit die ersten Züge der industriellen Revolution, damals irgendwie 70, 80 Stunden in der Woche gearbeitet, irgendwie in so Sammelstellen viele Arbeiter gelebt, irgendwie eine Latrine am Gang. Da würdest mich heute, könntest mich nicht mal mit 10 Mann reintragen und würd da mein Geschäft verrichten. Ja? Also von dem her, nix also nicht despektierlich gemeint, ne? Aber es hat sich da wahnsinnig viel verändert. Finanzieller Wohlstand und so weiter. Haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Nahrungsversorgung ist einfach ganz anders. Aber Fakt ist, wir haben damals eben sehr, sehr schnelle Killer sozusagen gehabt. Und heute stirbt halt fast keiner, also viel weniger prozentual, statistisch gesehen. Heutzutage sterben viel, viel weniger Menschen an diesen schnellen Akut-Toten. Also im Sinne von Infektionserkrankung oder auch Unfall oder was auch immer. Klar, das gibt's. Aber statistisch gesehen ist es deutlich in der Minderheit und deutlich zurückgegangen. Also auch im Sinne von Arbeitssicherheit war ja 1900 auch ganz anders wie jetzt. Und wir sterben eben an so schleichenden Toten. Und häufig ist es aber in den Köpfen, und das ist für mich immer eine ganz verquere Realität der Menschen, wenn sie dann eben erwachen und sagen, oh, jetzt habe ich einen Krebs, jetzt habe ich einen Herzinfarkt, das habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Na klar kannst du das kommen sehen. Sowas bahnt sich ja über Dekaden, bahnt sich sowas an und kommt nicht einfach so opportun. Ja? Also von dem her, diese schleichenden, degenerativen Erkrankungen und Tode, das ist etwas, das spielt für mich eine ganz, ganz große Rolle, wenn ich mir Gedanken über Gesundheit mache. Denn am Ende ist für mich ganzheitliche Gesundheit etwas, um das Ganze ein bisschen mehr greifbar zu machen. Vielleicht kennt es der ein oder andere auch aus dem Businessleben, in Projektarbeit die Dinge vom Ende her zu denken. Ja, also ein Projekt, was ist denn eigentlich der Outcome dieses Projekts? Ne? Also vom Ende her denken. Auch nachzulesen gerne bei Stephen Covey, die 7 Wege zur Effektivität. Auch da ein schönes Kapitel, die Dinge vom Ende her denken und zu Ende denken. Und da ist es für mich immer ganz wichtig zu sagen, bei der Gesundheit geht es darum, wenn ich Gesundheit vom Ende her denke, muss ich mir doch Gedanken machen, statistisch gesehen, was beendet denn das Leben? Und was beendet denn die Gesundheit an sich? Vorrangig, statistisch gesehen. Und da ganz spannende Zahlen, 35% aller Menschen in unserer zivilisierten Welt, 35% sterben an koronaren Herzerkrankungen, 35%. Weitere 25% sterben an diversen Krebsformen. Ne? Das sind schon mal 60% aller Menschen, also über die Hälfte.
Das ist krass.
Und dann gibt's natürlich noch die Themen Demenzerkrankungen und dann diverse andere Erkrankungen. Natürlich gibt's Infektionserkrankungen, gerade wirklich im hochbetagten Alter. Meine Oma beispielsweise auch dann final an einer Lungenentzündung gestorben damals. Mhm. Sarkopenie etc. etc. Also der pathologische Muskelabbau oder Abbau von magerer Körpermasse im Alter ja ganz, ganz groß.
Ja, durch Bewegungsmangel dann.
Dann der wunderbaren Ernährung in diversen Seniorenheimen und so weiter. Ne? Aber die großen Themen, und das ist doch das Spannende, koronare Herzerkrankungen und verschiedene Krebserkrankungen und dann eben auch gerade in höher betagten Jahren dann eben das Thema der Demenzerkrankungen. Ne?
Die Demenz führt wahrscheinlich dazu, dass ich einfach mich tatsächlich weniger bewege, weniger trinke und dann irgendwann Themen mit einem Organversagen bekomme, oder?
Ja,
also ist es ja nicht, dass ich.
Ein Teufelskreis, ja. Und es gibt natürlich. Und das ist auch was, da haben wir in unserem Podcast auch schon häufiger drüber gesprochen, aber es sprechen eben jetzt mittlerweile verschiedene Mediziner aus unterschiedlichen Teilen der Welt immer mehr darüber, dass es eventuell, also nicht für alle Fälle gilt das, was ich jetzt sage, aber es gibt doch einen gemeinsamen Nenner, der einfach wirklich statistisch gesehen enorm in den letzten Dekaden nach oben gegangen ist. Und das ist unser Lieblingsthema, die sogenannten stoffwechselbedingten Vorerkrankungen oder Stoffwechselerkrankungen. Und diese Stoffwechselerkrankungen, da sprechen wir wieder von der Insulinresistenz, vom Prädiabetes, vom Diabetes, von der nicht alkoholischen chronischen Fettleber. Wir sprechen über solche Sachen, ja. Entgleisung des Stoffwechsels, keine metabolische Flexibilität mehr, etc., etc. Und das könnte ein gemeinsamer Nenner sein, und das sage jetzt nicht ich oder wir, sondern eben verschiedenste Mediziner, für eben dann koronaren Herzerkrankungen, für das Thema Krebs, wobei Krebs unglaublich multifaktoriell ist und wir vieles nicht verstanden haben, gibt ja auch nicht den einen Krebs, sondern zig verschiedene Krebsarten, die eigentlich genommen, für sich genommen wiederum ganz separate Erkrankungen in sich sind, ja. Und aber auch das Thema Demenzerkrankungen. Also das Thema Stoffwechselerkrankungen könnte so eine Vorstufe sein, was Gesundheit beendet. Ja. Aber nicht von heute auf morgen, sondern schleichend. Und das Fiese ist still.
Ja, das ist eben dieses binäre, ja, gestern war ich noch gesund, heute bin ich krank.
Genau.
Und das hören wir in der Physiotherapie ja auch häufiger. Ich habe nie Rückengeschmerzen gehabt und jetzt habe ich auf einmal Rückenschmerzen.
Und das ist eben spannend, weil am Ende des Tages beginnen diese degenerativen Erkrankungen, also gerade diese stoffwechselbedingten Erkrankungen, wir müssen nochmal sagen, wir haben wahrscheinlich über 50% der Bevölkerung in der westlichen Welt hat irgendeinen Faktor vom metabolischen Syndrom, also von diesen stoffwechselbedingten Vorerkrankungen. Und wenn wir noch eine Stufe spezifischer werden und in Richtung Insulinresistenz gehen, wir haben ganz viel schon drüber gesprochen, deswegen wir erklären es jetzt hier nicht nochmal an der Stelle. Da gibt es viele Episoden. Wir verlinken das auch in den Shownotes, welche Episoden sich vor allem über das Thema Insulinresistenz mit dem Thema auseinandersetzen. Aber gerade auch das Thema Insulinresistenz, da sind wir wahrscheinlich, das ist eine riesen Dunkelziffer, aber da sind wir wahrscheinlich so bei 25-30% alleine bei dieser Vorstufe des Diabetes in Deutschland. Und es ist und Tendenz steigend. Und das ist ein großes Thema. Und das beginnt natürlich nicht irgendwie mit 40 oder mit 50, sondern das beginnt halt schon in Kindesjahren. Also diese Degeneration beginnt in Kindesjahren. Und ich kann halt wahnsinnig viel machen und es kommt nicht aus heiterem Himmel. Mhm. Also es ist am Ende ein Herzinfarkt, seltenst einfach nur Pech.
Ja. Ja klar. Gibt es ja genügend Themen, wie die mit dem Blutdruck dann einherspielen oder mit der Gefäßelastizität oder mit Arteriosklerose schlussendlich, also Ablagerung in den Gefäßen, wo kommt es her? Und das wissen wir auch, dass das nicht nur allein von irgendwie schlechten Cholesterinwerten eben kommt, sondern sind wir ja wieder, wir reden über die Entzündungen, die eben in den Gefäßen entstehen, damit ich überhaupt erstmal an Plaque, also eben sich etwas ablagern kann, dann vernarbt, dann irgendwann aufbricht und dann schlussendlich mein Gefäß so verstopft, dass ich einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall oder eine Embolie bekomme.
Genau, zum Beispiel. Wenn wir jetzt von diesem gesamten oder ganzheitlichen Gesundheitsthema eben sprechen, nochmal, 35% koronare Herzerkrankungen, 25% Krebserkrankungen, vielleicht großer gemeinsamer Nenner, das Thema Stoffwechselvorerkrankungen, gerade das Schwerpunktthema Insulinresistenz. Was wir heute halt erreichen wollen mit dieser Podcast-Episode, was wir erreichen wollen ist, was für Maßnahmen, gerade wenn ich es priorisiere, lohnen sich denn am meisten, wenn ich keinen Zugang habe zu einer individuellen Diagnostik? Also im Sinne von, ich nehme mir einen Personal Coach, ich nehme mir oder ich setze mich ganz bewusst mit diesem Gesundheitsthema auseinander. Und B, ich möchte was an meinem Lifestyle ändern, habe aber keine Ahnung, mich durch dieses Dickicht irgendwie durchzuschlagen, weil es gibt ja tausende Möglichkeiten mittlerweile, die ich machen könnte, sowohl was Bewegung betrifft, als auch was die Ernährung betrifft. Und jeder sagt mir, das ist die Wahrheit. Und heute das Ziel mit dieser Podcast-Episode ist für mich, ein kleines bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, wenn ich was umstellen möchte. Was sind denn meine sogenannten Big Rocks? Also was ist die Priorisierung, wenn es mir darum geht, ich möchte möglichst lange gesund bleiben? Also es geht nicht darum, bodybuilding-mäßig so einen Körper zu bekommen oder auf ein GQ-Cover oder was auch immer. Es geht auch nicht darum, aus ethisch-moralischen Gründen irgendeine Ernährungsform durchzuziehen, sondern es geht heute nur darum, ausschließlich darum, was sind meine Priorisierungen, wenn es möglichst darum geht, ein langes, gesundes Leben zu führen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft. Was gibt's für Maßnahmen, vor allem aus dem Bereich Bewegung und ein kleines bisschen aus dem Bereich Ernährung, wobei das heute eher nur ein Side-Effekt ist und heute eben es eher um die Bewegung geht. Genau. Großer Punkt, du hast es ja gerade schon auch erwähnt, finde ich gleich spannend, auch da einzusteigen, weil ich mich da selber auch so krass wiederfinde, ist das Thema, du hast vorhin gesagt, der orthopädischen Themen. Na, jetzt hast du ein Wehwehchen in der Hüfte gehabt und zieht so ein bisschen in den Rücken rein. Und ich muss es ja auch selber sagen, Personal Trainer bin ich seit 13, 14 Jahren, nee, schon länger, 15 Jahren bin ich Personal Trainer. Und in der Fitness-Szene und auch als Athletiktrainer unterwegs noch viel, viel länger. 25 Jahre sind es mittlerweile, echt krass. Und ich war ganz am Anfang meiner Personal Trainer Laufbahn, auch schon als Athletiktrainer, war ich wahnsinnig stark, weil es damals auch eben der Riesentrend war und weil es eben so hochkam, auf das Thema Faszien sehr stark unterwegs und habe da wahnsinnig viel auch Zeit von so einer 60-minütigen Personal Trainingseinheit mit meinem Klienten zugebracht, ihn zu mobilisieren und ihn schmerzfrei zu bekommen, das Fasziengewebe zu bearbeiten und. Und habe da wirklich viel Zeit investiert, weil ich habe gesagt, das ist, ja, mittlerweile ist ja immer noch so, häufiger Grund für Arbeitsausfälle, also das Thema Rückenschmerz, orthopädische Themen. Es war damals ganz präsent bei mir. Also ich habe wahnsinnig viel aus der orthopädischen Brille das Thema gesehen und habe mich da sehr, sehr, sehr drauf gestürzt. Heutzutage würde ich eine Personal Trainingseinheit ganz anders machen, weil ich eben von der Priorisierung mittlerweile von wo ganz anders herkomme. Das heißt, steile These: orthopädische Probleme beenden dein Leben nicht.
Ja, passt. Habe ich auch überlegt, worauf du raus wollen könntest. Wenn ich aber an mein Herz-Kreislauf-System denke und ich mich bewegen möchte, weil ich, also ich weiß, ich hatte ja mal vor Jahren eine Episode, konnte ich mich nach einem Tischtennisball nicht aufheben und einen Tischtennisball nicht hochheben, weil mir der Rücken so weh getan hat. Und ich habe einen Teufel getan und Cardio-Training gemacht, weil ich eben Schmerzen hatte. Und die waren eher orthopädisch. Aber sprich, dann dadurch, dass ich eben mich nicht schmerzfrei bewegen konnte, ist bei mir eben meine Herz-Kreislauf-Gesundheit beziehungsweise dann die Möglichkeit, mein Herz-Kreislauf-System eben zu trainieren über, sag ich mal, herkömmliches Laufen runtergefallen. Und das ist, deswegen sage ich, sie wird, also die orthopädische Einschränkung oder meine Knieschmerzen, die bringen mich nicht ins Grab, aber sie verhindern einen aktiven Lebensstil. Und perfekt, somit kriege ich da definitiv da mittelfristig ein Thema. Und wenn ich sage, okay, ich habe jetzt massive Knieschmerzen, aber ich kann noch Fahrrad fahren, ja, ich habe die Möglichkeit, dafür mein Herz-Kreislauf-System was zu machen, aber die Möglichkeit, das Ganze eben in den Alltag zu integrieren, die verschwindet. Also allein, wenn ich sage, ich kann nicht gehen und kann eben nicht zügig gehen, habe ich eben eine große Einschränkung. Dann kommen wir eben weiter, wie kann ich da meine Muskulatur im Bein trainieren, wenn ich Schmerzen habe. Dann kommen wir Richtung Sturzgefährdung, dann kommen wir Richtung Oberschenkelhalsbruch. Also können wir das Fass eben sehr weit aufmachen. Also sprich, das bringt mich direkt nicht ins Grab, aber indirekt ist alles, was mich orthopädisch einschränkt, schränkt mich dann in meinem aktiven Lebensstil ein und das zahlt dann negativ auf eben zum Beispiel meine Herzgesundheit ein oder auf die Muskulatur. Du hast schon eben vorhin von der Sarkopenie geredet, eben den Muskelschwund, den ja eben durch Unterbelastung verschwindet meine Muskulatur. Wir sind dann wieder bei den schnellzuckenden Fasern, wo wir wieder bei der Sturzprophylaxe sind und das bringt mich eben ins Krankenhaus und das bringt mich in die Inaktivität, das bringt mich dann dem Krankenhauskeim im Zweifel näher. Und wenn ich dann eben im fortgeschrittenen Alter schon bin und mein Immunsystem eben schon unten ist, dann kann ich eben etwas, was ich eben in einem jüngeren Alter, sag ich mal, eben noch wegstecke, ja, es kann ja trotzdem mit massiven gesundheitlichen Einschränkungen, auch für einen jungen Menschen mit gesundem Immunsystem, wenn ich einen Krankenhauskeim hatte, ist es auch nicht, dass ich sage, ah ja, dann hat jetzt 2 Tage, dann ist weg, sondern es ist schon echt massiv. Nur im Zweifel, wenn ich jünger bin, kostet es mich nicht das Leben. Und wenn ich aber schon mit einem schlechten Immunsystem dann eben so einem Keim ausgesetzt bin und mich infiziere, dann ist das leider die Möglichkeit, dass ich daran eben dann doch sterbe. Und ja, es ist ein großer Kreis oder es ist die Klammer ist weit offen und es sind schon Verkettungen unglücklicher Umstände. Aber wenn ich da frühzeitig dran gehe und ganz gezielt eben an meiner aktiven Gesundheit arbeite, kann ich da präventiv sicher viel machen.
Ich habe mir da echt viel Gedanken drüber gemacht, Corby, denn Es ist ja auch so, dass in der Fitnesswelt, und da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, in der Fitnesswelt war vor 13, 14, 15 Jahren war alles die Faszie, ne? Und alles, also gerade als dann dieser Siegeszug des sogenannten Functional Trainings irgendwo hochkam, was auch immer wieder eine spannende Thematik ist. Was ist eigentlich dieser Begriff funktionelles Training? Was ist das überhaupt? Und da war alles orthopädisch, da war alles irgendwie Weichgewebe, da war alles Faszie, da war Muskulatur. Wir haben wahnsinnig viel Gelenkmechanik uns angeguckt, Biomechanik, wie bewegen sich die Knochen in den Gelenkstellungen, du erinnerst dich, wie steht meine Tibia zum Femur und so weiter, ist auch wurscht. Ist super wichtig, aber es war für uns unsere ganze Welt. Das ist auch was Wichtiges. Ich habe tatsächlich einen wahnsinnig starken Perspektivwechsel für mich vollzogen, indem ich gesagt habe, und das zahlt genau darauf ein, was du jetzt auch gerade wiedergegeben hast. Ich glaube auch, dass die Pflege, die orthopädische Pflege unseres Körpers, also die Faszienpflege, die Mobi, eine gute Stabilität, also habe ich eine gute dynamische Kontrolle meiner Bewegungen und so weiter. Das ist alles super wichtig. Es ist Mittel zum Zweck. Es ist Mittel zum Zweck, um diesen aktiven Lebensstil aufrechtzuerhalten. Denn in dem Moment, klar, wenn ich Kreuzschmerzen habe, wenn mir was wehtut, dann fällt es mir viel schwerer, in die Bewegung zu kommen und im Zweifel mache ich es dann nicht. Und das hat wiederum dann massive Folgen für meine Gesundheit. Das heißt, dieses ganze orthopädische Thema und das Pflegethema, wir geben das ja gern als Hausaufgabe raus, haben aber echt immer noch ein bisschen diesen Struggle mit der Compliance der Leute. Gerade wenn sie eben, wenn wir was sehen, da ist was eingeschränkt, aber die haben noch keine Schmerzen. Ja, dass sie es da wirklich regelmäßig machen. Ist aber super wichtig und das ist was, so rede ich mittlerweile mit meinen Kunden, dass es eben so auch bleibt, dass sie eben diesen Lebensstil weiterführen können, wie so ein Kundendienst, der halt täglich gemacht wird. Ich fange ja auch nicht erst an, die Zähne zu putzen, wenn mir die Zähne wehtun.
Ja. Ja, so. Das war auch gerade mein Bild, Zähneputzen. Es ist so ausgelutscht dieses Jahr. Zähneputzen haben wir auch, unsere Routinen, ja. Und das machen wir eben von Kindheit an. Also an die Eltern da draußen ist wahrscheinlich, ja, hast du Zähne geputzt, hast du 3 Minuten geputzt, oben, unten, seitlich, hinten, hast du alles gemacht, ja, Zahnseide und so weiter.
Ja. Genau. Also von dem her, dieses ganze orthopädische Faszienthema super wichtig, beendet das Leben nicht, ist also von der Prio nicht unmittelbar super wichtig, aber mittelbar, also indirekt schon, weil es unglaublich viel Auswirkungen hat auf unseren aktiven Lebensstil. Und da kommen wir schon zum nächsten spannenden Punkt, wenn wir um die anderen Maßnahmen uns dann drehen. Wenn es darum geht, möglichst lange gesund zu bleiben, ist es super wichtig in meinen Augen, dass ich Dinge finde, Routinen finde, wir sprechen auch gleich über Dinge, was ich tun kann, Dinge finde, die mir möglichst verletzungs- und risikofrei es ermöglichen, einen gesunden und bewegten Lifestyle bis zum Ende meiner Tage durchzuziehen. Denn wenn ich jetzt irgendwas mache, was einfach mir vielleicht, das ist ein wichtiger Punkt, wie ich finde, der mir jetzt einfach mehr Spaß macht, der aber einen Verschleiß mit sich bringt, wo ich weiß, wenn ich meinen gesamten bewegten Lifestyle vor allem darauf fuße, dann ist es definitiv nichts bis zu meinem 80. oder 90. Lebensjahr. Also als Beispiel, wenn ich jetzt in meinem Alter mit über 40 sag, Cardiotraining macht mir überhaupt keinen Spaß und deswegen setze ich alles auf Squash und Fußball beispielsweise, wie ich es gern früher gemacht habe, dann ist diese Strategie, wenn es mein Ziel ist, ich möchte gesunde Langlebigkeit, ist die Strategie völliger Bullshit, weil du kannst jetzt die Jahre zählen, bis ich irgendwann eine Verletzung davontrage, die es mir absolut unmöglich macht, diese zwei Sportarten kontinuierlich weiterzuführen.
Ja, du müsstest einfach viel Ausgleichssport dazu machen, weil es ist ja einfach eine Sportart mit High Impact und Richtungswechsel und so weiter. Wenn ich da eben meine Muskulatur, meine Geschmeidigkeit einfach nicht habe, dann ja laufe ich irgendwann auf dem letzten Krümelchen, ne? Ja. Und das ist ja doch irgendwann problematisch.
Also die Orthopädie, auch gerade die Pflege, dient vor allem darum, verletzungsfrei als Athlet des Lebens durchs Leben zu gehen, um eine Kontinuität von orthopädischer Seite zu ermöglichen. Dann sprechen wir aber noch gar nicht über die motivatorische Seite, psychologische Seite und so weiter, was ja häufig eben ganz, ganz großer Hemmschuh ist, da auch schon die ein oder andere Podcast-Episode. Mir war es nur wichtig, über dieses orthopädische Thema zu sprechen, weil wir es ja doch in unserer Arbeit doch immer wieder sehr stark fokussieren. Nur ich glaube, die Begründung ist wichtig, das eben auch sauber zu kommunizieren. Wofür mache ich das? Also das rettet dir kein Leben und das ist auch nicht die Essenz einer Langlebigkeit. Überhaupt nicht, ob jetzt meine Faszien ein bisschen mehr verklebt sind oder ob ich neuromuskulär ein bisschen mehr Spannung drauf habe oder nicht. Das beendet dein Leben nicht. Und macht dich auch nicht krank unmittelbar, aber es verhindert, wenn es blöd läuft, eine Kontinuität deines Lifestyles.
Mhm.
Absolut. Können wir uns darauf so
voll
einigen? So, jetzt, wenn es darum geht, 35% der Menschen eben nochmal, immer so schön, wenn wir so viel über Tod sprechen, wird das Leben beendet von koronaren Herzerkrankungen. Da gibt es ja auch ein paar Mythen. Was bedeutet denn eigentlich von der Seite des Herz-Kreislauf-Systems, des kardiovaskulären Systems, was bedeutet es eigentlich, kardiovaskulär gesund zu sein? Da gibt es ein paar Mythen, es gibt ein paar vielleicht unterschätzte Dinge und es gibt ein paar harte Fakten. Und was kann ich tun, um in dem Bereich gesünder zu werden? Und da sind wir eigentlich jetzt auch schon dann bei der Prio 1, weil 35% ist einfach der Löwenanteil. Was kann ich tun?
Was kann ich tun? Also die koronare Herzkrankheit, schlussendlich geht es darum, dass die Gefäße, die meinen Herzmuskel mit Sauerstoff versorgen, die Herzkranzgefäße eben, dass die durch ein Plug oder ein Blutgerinnsel schlussendlich verstopft werden, das dann dazu führt, dass mein Herz nicht mehr mit Sauerstoff versorgt wird. Und das ist dann eben der Muskel, der mir den Sauerstoff durch den Körper pumpen soll. Das heißt also, ich sterbe eben an Sauerstoffversagen am Herzmuskel und dann eben im gesamten
Körper. Oder beim Schlaganfall. Genau.
Ne? Ja, beim Schlaganfall ist dann eben zentral, dass ich eben meine ganzen Organe nicht mehr funktionieren. Ja, das ist aber das ist dann eben, sag ich, der Schlaganfall bei koronarer Herzkrankheit sind halt die Herzkranzgefäße. Ja.
Genau.
So, und das wollen wir verhindern. Das heißt, was brauchen wir dafür? Wir brauchen Gefäßwände, die, sag ich mal, sauber sind. Das heißt, wir brauchen in unseren Arterien eben elastische Gefäße, die eben den Druck, also stellt euch das als Schlauch vor, der einfach sehr elastisch ist, also am besten nehmt einen Luftballon, so einen schönen langen Schlauchluftballon und ihr wollt eine Wasserbombe basteln. Ja? Und dann nehmt ihr einen, der ist so ganz frisch aus der Verpackung, könnt ihr ziehen und so weiter, der ist total elastisch und dann pumpt ihr da mit voller Wucht das Wasser rein und dann bläht er sich auf und dann lasst ihr das, macht da keinen Knoten rein, dann spritzt das Wasser wieder raus und so sollen eigentlich unsere Gefäße sein. Und dann nehmt ihr mal einen Ballon, der halt irgendwie schon ein Jahr alt ist, der so ein bisschen in der Sonne gelegen ist, ein bisschen nass geworden ist, der schon so ein bisschen krümelig ist und dann einmal volle Wucht, lasst ihr da das Wasser reinlaufen, dann ist das Ding nicht mehr so elastisch, es läuft nicht so viel Wasser raus, im Zweifel platzt das Ding, also es passiert jetzt mit unseren Gefäßen nicht, dass die sofort platzen, ja. Also es gibt's auch, es sind Aneurysmen, aber das ist jetzt nicht so, dass das Problem, sondern eher ist das Problem, dass an der Herzinnenwand, an der Intima eben Verletzungen entstehen, in denen sich dann eben ein Plug bilden kann, also sich Cholesterin, also Fettsäuren irgendwo ablagern können, die dann eben in der Gefäßwand narbig verbaut werden und in dem Bereich ist dann eben mein Schlauch, mein Gefäß nicht so elastisch und wenn dann eben mit viel Druck dort eben, weil ich Stress habe, weil ich Höchstbelastung gehe, eben dort mein Körper halt mit viel Druck Blut hinpumpt, dann kann das eben aufbrechen, dann löst sich der Plug und das ist dann eben dieses Blutgerinnsel, das relativ groß ist, das dann kleine Gefäße verstopfen kann, was dann eben, was wir schon gesagt haben, Lungenembolie, Herzinfarkt, Schlaganfall eben führen kann, was uns dann eben das Leben kosten kann. Ja? Vor allem, wenn wir das eben nicht frühzeitig oder sehr schnell entdecken, beim Arzt sind dann eben eine Lyse bekommen, also ein Gerinnsel auflösen können, einen Stent setzen, Bypass, was auch immer. Und das heißt, unser Ziel muss es sein, unsere Gefäße möglichst elastisch zu halten. Und da haben wir also zwei große Bereiche wieder, wo wir Einfluss drauf nehmen können. Das ist eben das Entzündungsmanagement, wo wir ganz stark bei der Ernährung sind. Mhm. Eben antientzündliche Ernährung, da sind wir beim Stoffwechsel, den wir über unsere Ernährung eben steuern können, dass wir sagen, okay, wir haben eben keine Fettleber. Wir hauen nicht eben Triglyceride ohne Ende über die Leberentfettung ins Herz-Kreislauf-System, was dann eben die Anlagerung von eben Plaque begünstigt, also von Fettsäuren in die Gefäßwand. Und das andere ist eben, dass wir unsere Gefäße trainieren. Mhm. Und das funktioniert über Ausdauertraining. Und da haben wir verschiedene Bereiche, wo wir trainieren können. Wir haben ja sehr viel schon über die wöchentliche Minutenbelastung gesprochen. Wir sagen also 150 Aktivitätsminuten nach der WHO ist das, was uns ein längeres und gesünderes Leben signifikant eben ermöglicht. Und zwar einfach das so, dass das Optimum, also ich sage, nee, das Minimum Optimum. Das heißt, weniger signifikant schlechter, mehr nicht signifikant mehr, sondern bei den 150 Minuten, da holen wir eben das meiste aus dem minimalen Zeitaufwand raus. Und jetzt ist eben die Frage, okay, was für ein Training machen wir denn da? Du hast eben Squash schon angesprochen, Fußball, ja. Also Squash, wo du sagst, okay, ist sehr intervallartig, das heißt, ich schieße mich halt hoch und hab dann, also im Ballwechsel, der dauert dann, keine Ahnung, je nachdem, wie gut wir spielen, halt dann 30 Sekunden, 20 Sekunden, vielleicht auch eine Minute, aber wir pumpen wie ein Maikäfer, also maximale Druckbelastung. Das ist das, wo ich gesagt habe, wir drehen den Hahn voll aus und das Blut haut's volle Kanne in den, und das Wasser haut's dann volle Kanne in den Luftballon rein. Das ist diese Druckbelastung, ja, das ist eben diese Maximalbelastung, genauso wie Fußball. Der Ball hat einen hohen Anforderungscharakter, also sau anstrengend, aber ich laufe hinterher und da Wadelbeißer und Kämpfer und ich beiß mich durch, hochroter Kopf, das ist alles Anschlag. Das ist die Druckarbeit. Ja? Das heißt, das Herz schaut, dass es mit maximaler Herzfrequenz, mit hoher Herzfrequenz ganz, ganz viel Blut durch den Körper treibt, weil wir Sauerstoff brauchen. Das ist die Druckarbeit. Nur diese Druckarbeit, ja, die ist wichtig, also auch, dass wir das haben, aber das ist nicht das Nonplusultra, sondern wir reden schlussendlich trotzdem davon, dass wir einfach diese 150 Aktivitätsminuten eher in einem moderaten Bereich haben wollen. Hm. Also wir reden eben vom grauen Bereich, eben das sind wir bei 50% der maximalen Herzfrequenz, 50-60%, hilf mir.
Der graue Bereich wären jetzt nach dem System, nach dem wir arbeiten, wäre zwischen 50-60%.
Genau. Und das ist dann der graue Bereich, das ist da, wo ich sage, da marschiere ich mal ein bisschen flotter zur U-Bahn. Ja, das ist bei mir Herzfrequenzbereich bis 110. Mhm. Also es ist sehr, sehr moderat. Also mit Spazierengehen komme ich da nicht wirklich hin. Also bleibe ich unter 90. Ja, dann muss ich echt flott spazieren gehen. Ja. Mhm. Und dann sind wir eher, wo ich sage, dass das für wenig aktive Menschen, die kommen da mit Alltagsbewegung ganz gut rein. Sportlichere Menschen, die müssen schon echt zügig marschieren, dass sie da hinkommen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also wenn du gemütlich hierher gehst, wir haben ja schon drüber geredet, wenn du mal zu Fuß in die Arbeit gehst, dann musst du stramm gehen, damit du in den Bereich kommst.
Ja, und ich muss meinen Rucksack schwerer aufladen.
Genau. Und also sprich, das ist, da kommen wir als sportliche Menschen nicht so leicht hin, aber vielleicht als wieder beginnende aktive Menschen komme ich da leichter hin, funktioniert das gut. Das heißt, da komme ich hin und dann reden wir eben vom blauen, vielleicht grünen Bereich, also das Grundlagenausdauer 1 und 2 Bereich, wo wir eben zwischen 60-70, 70-80% der maximalen Herzfrequenz sind. Da möchte ich meine Aktivitätsminuten haben. Ja. Und ob ich das dann mit Gartenarbeit in dem Bereich bin, ob ich das zum Teil im Krafttraining mache, beim Radlfahren, Laufen, Schwimmen, Bergwandern, also egal welche Aktivität, nur in diesen Bereichen wollen wir eben sein. Ja. Und das ist dann die Volumenarbeit. Das heißt, unser Herz pumpt auch, aber eben nicht mit maximal und maximal hart, sondern eben, sag ich mal, smooth, ja, und das hilft dann eben, dass wir die Herzhöhlendilatation haben, das heißt, dass die Herz kann man eben ordentlich Volumen transportieren, eben über einen längeren Zeitraum, sehr kontinuierlich, und das hilft eben, unsere Gefäße geschmeidig zu halten, unser Herz gesund zu halten, unsere hohe Herzfrequenz auch nach unten zu bekommen. Ja, es hilft uns zwar nicht so viel, die Maximalbelastung zu haben. Dafür können wir auch mal Squash machen, aber eben in geringeren Dosen, sondern eben viel eben in diesem moderateren Bereich zu bleiben, um eben dann eben die Volumenarbeit zu haben, eben die Geschmeidigkeit und dann ab und zu ein paar Spitzen reinzuhauen, die dann eben die maximale Herzfrequenz nach oben bringen und auch dann die VO2 Max haben wir maximal Sauerstoffaufnahme eher über Grundlagenausdauertraining.
Über die Intervalle.
Und dann haben wir was, das Herzminutenvolumen.
Genau, was sehr stark aber korrespondiert mit der VO2 Max, genau. Tatsächlich. Wunderbar, vielen Dank für den Abriss. Es gibt bei der Herz-Kreislauf-Gesundheit, es gibt ein paar Parameter, die sehr, sehr stark wohl ins Gewicht fallen, was momentan der aktuelle Stand der Wissenschaft eben ist. worauf es wirklich ankommt, um sich gesund zu halten. Lass uns mal ein paar von diesen Parametern mal reinschmeißen. Das erste ist eben das Thema, und das ist sehr leicht zu messen, der Blutdruck. Ne? Systole, Diastole, 120 zu 80, der Normalwert, gerade die Diastole super wichtig, denn wenn du dir das vorstellst, Diastole ist der Blutdruck, wenn das Herz gerade am Entspannen, also am Auswurf ist sozusagen, direkt nach dem Auswurf, also weniger wird's nicht vom Blutdruck. Ja. Das heißt, gerade dieser die diastolische Wert.
Die Belastung der Gefäße.
Ganz genau.
Immer
von innen ist. Der Druck, der dagegen drückt, und das ist wie beim Gartenschlauch, da ist vielleicht immer ein bisschen Wasser drinnen, ja, und der drückt immer was, und je mehr halt drückt, desto schneller geht es kaputt. Jetzt mal ganz plakativ gesprochen. Also Fakt ist, der Blutdruck, glaube ich, der wird bei vielen Leuten, also jetzt nicht bei den Ärzten, aber bei vielen Endkunden, bei vielen Menschen da draußen, wird er, glaube ich, so ein ganz kleines bisschen unterschätzt, denn der Blutdruck ist wirklich eine ganz, ganz, ganz signifikante Marke und Hausnummer, wenn es darum geht, ein gesundes Herz eben zu haben. Wie kann ich meinen Blutdruck senken? Mein Blutdruck kann ich senken, gerade wenn ich jetzt... Mit Beta-Blocker, genau. Beta-Blocker, alles super. Gibt es interessante Studien nämlich auch schon dazu, oder zumindest Experimente. Es gibt ja Beta-Blocker von heute, ist nicht mehr Beta-Blocker vor 10, 15, 20 Jahren. Gibt einen Arzt in den USA, der Dr. Peter Attia, der war auch in so einer Doku-Serie mit dem Chris Hemsworth. Da ging es auch um Longevity, um Langlebigkeit. Läuft, glaube ich, auf dem Disney Channel, ganz, ganz interessant. Und der Dr. Peter Attia ist echt ein guter Arzt, wie ich finde, sehr, sehr innovativ. Hat auch ein tolles Buch geschrieben, Outlive heißt das Ganze, riesendicker Schinken, sehr empfehlenswert. Ich lese es gerade zum zweiten Mal. Und der sagt, es gibt mittlerweile viele interessante Ideen. Er spricht von der Schulmedizin 3.0. Er sagt nämlich, Schulmedizin 2.0 schreitet immer erst dann ein, wenn akutmedizinisch halt was los ist, und dann komme ich mit der medizinischen und auch der pharmazeutischen Keule sozusagen. Und er sagt, so kannst heutzutage, willst du oder er will nicht mehr so das Ganze handhaben. Deswegen, er spricht von der Schulmedizin 3.0, was ich ganz spannend finde, zu sagen, auch mal pharmazeutisch präventiv reinzugehen mit neuen Medikamenten. Ist jetzt keine Empfehlung, steht mir gar nicht zu. Aber es geht wahnsinnig stark in die Richtung, bei einigen Fachleuten, auch gerade in den USA, zu sagen, pharmazeutisch arbeite ich präventiv. Man experimentiert da gerade mit Diabetes-Medikamenten, auch gerade Metformin, was in die Langlebigkeit einzahlen soll, ein anderes Medikament, Rapamycin, aber eben auch sehr stark mit dem Thema Beta-Blockern, um zu sagen, ich drücke gerade, und ich muss gar nicht selber einen hohen Blutdruck haben, aber wenn meine Familienanamnese da eben was hergibt, dass eben Herzinfarkte, Schlaganfälle und so weiter überproportional viel schon passiert ist und so das Thema Bluthochdruck quasi in der Familie liegt, dann vielleicht präventiv mit diesem Thema Beta-Blocker dann umzugehen. Nochmal, keine Empfehlung, aber ich sag nur, was es momentan da auch so gibt.
Ja, es wird ja auch empfohlen, im Zweifel, ich weiß nicht, ab wie vielen Jahren, ein kleines Aspirinchen mal am Tag zu nehmen, um eben die Geschmeidigkeit des Blutes etwas höher zu halten, dass sich eben nichts ablagert.
Ja, genau. Wir sind natürlich auch auf Instagram vertreten. Falls du es nicht schon getan hast, abonnier uns bitte und folge unserem Instagram-Kanal für weitere Infos und für vielen coolen Input.